Am Telefon begrüße ich zum zweiten Teil Aufzeichnung am 10. Mai 2026 zur Mittagsstunde Rainer Braun, Friedensaktivist. Sei gegrüßt nochmal.
Ja, hallo.
Wir haben ja optimistisch mit deinen Worten über Moskau den ersten Teil beendet und den zweiten können wir auch ein bisschen optimistisch beginnen. Ich sehe nämlich eine Meldung aus dem Handelsblatt. Friedrich Merz rechnet aktuell nicht mit US-Mittelstreckenraketen.
Ich auch nicht. Also die Entscheidung in den USA ist gefallen. Dieses Teufelszeug, was ja Erstschlagswaffen sind, das möchte ich nochmal betonen. Es geht nicht einfach um irgendwelche Raketen, sondern um Erstschlagswaffen, die Moskau in einem Erstschlag zerstören können, und die Kommando- und Einsatzzentralen Russlands werden erstmal nicht kommen. Das ist bei aller Begrenztheit ein Erfolg auch der Friedensbewegung. Wir haben durch unsere Aufklärungsarbeit, durch unsere Aktivitäten, auch durch den Berliner Appell damit beigetragen, dieses Thema in die Öffentlichkeit bringen und zu popularisieren und es aus der Anonymität, in der Herr Scholz am liebsten gelassen hätte, herauszuholen. Also wir haben ein ganz bisschen gefeiert, wissen aber, dass die strategischen Pläne, die dahinter stehen, nämlich Erstschlagswaffen in Europa zu stationieren, nicht aufgegeben sind. Auf europäischer Ebene wird jetzt das sogenannte ELSA-Projekt vorangetrieben. Das heißt, die Europäer entwickeln eigene Mittelstreckenwaffen mit der gleichen Zielsetzung. Massiv, das sollte ursprünglich bis 2031 geschehen, das soll jetzt vorgezogen werden. Und die Kommandostrukturen in Wiesbaden bleiben, sodass auch immer noch über uns, wenn auch nicht ganz aktuell, schwebt die Möglichkeit, diese Waffen schnellstens zu stationieren und die entsprechenden Kommandostrukturen schon zu haben. Also jawohl, ein kleiner Erfolg, aber bitte keine, erst recht keine Entwarnung.
Neben dem Abzug des Buckelwals wurde ja auch berichtet von Abzug von 5000 US-Soldaten. Wie ist da deine Einschätzung?
Ach, Lachnummer. Wenn es um ernsthafte Reduzierung amerikanischer Soldaten geht, muss man an die Kernbereiche ran. Und das heißt, Rammstein und Bücher müssen geschlossen werden. Alles andere, 5000 mehr hier und 5000 mehr da, ändert kaum etwas, geostrategisch sogar überhaupt nichts, wenn man weiß, dass gleichzeitig in Rumänien, in der Nähe von Constanța, faktisch Rammstein 2 gebaut wird. Eine ähnlich große, modernst ausgestattete Basis, die genauso von Spionage über Satelliteneinsätze, Aufklärungseinsätze bis hin zu Infrastruktur, Aggressionen gegenüber dem Osten, gegenüber Russland machen kann. Also nein, das ist ein kleiner Popanz, der ganz schön ist, aber es ist überhaupt keine qualitative Veränderung.
Rumänien ist ja auch fast in Sichtweite Russlands. Und da muss man sagen, Rumänien war zwar im Warschauer Vertrag, hatte aber keine russischen Soldaten stationiert im Land. Insofern sind die Rumänen da auch etwas angefasst, die Menschen.
Ja, also es gibt da auch Proteste und Widerstand. Aber es bringt natürlich auch viel, viel Geld nach Rumänien. Und in diesem doch nach wie vor sehr armen Land ist das schon ein ökonomischer und auch politischer Faktor.
Wir begannen ökonomisch mit dem Handelsblatt. Jetzt berichtet die Berliner Zeitung, die Ölkrise würde voll durchschlagen, wenn sich die US-Lager leeren. Flughäfen befürchten bereits jetzt einen Kapazitätseinbruch. Kerosin und anderes wird knapp. Man schreibt von einem Kipppunkt mit 3P, sehe ich, im Juni zur Ölkrise. Wie ist da deine aktuelle Einschätzung?
Also ich finde die gesamte Situation absolut dramatisch. Vor allen Dingen, weil sie auf den Rücken derer ausgetragen wird, die sowieso wenig bis gar nichts haben in diesem Lande. Also wenn ich ein SUV fahre und ein Monatseinkommen von 12.000 Euro habe, macht mir das nichts, ob ich ein bisschen mehr für Öl und für Benzin ausgeben muss. Für die Pendler, die jeden Tag fahren müssen und gerade über die Runden kommen, geht es ans Eingemachte. Von daher ist es eigentlich die Zeit, ganz prinzipiell über unsere Infrastruktur nachzudenken und über unsere Energie. Systeme. Und dann kommt natürlich sofort die Diskussion, die man führen muss, Ausbau der Erneuerbaren. Es kommt aber auch die Diskussion, müssen wir nicht, können wir uns einfach eigentlich diese Infrastrukturmaßnahmen für KI leisten? Diese riesige Stromfresser, die gigantische Menge von Strom brauchen, um irgendwas zu produzieren, was wir vielleicht doch nicht brauchen, sogar für den Krieg nutzbar ist. Also ich denke, dass wir über Energieeffizienz und über Erneuerbare ganz neu reden müssen. Und Kern ist, wir müssen natürlich wieder ins Gespräch mit Russland kommen. Wo kann denn, wenn es für die Übergangszeit halbwegs bezahlbare fossile Energie herkommen? Die kann für Europa nur aus Russland kommen. Und daher ist es das Gebot, das ökonomische und politische Gebot der Stunde, auch das soziale Gebot der Stunde, wirklich mit Russland wieder in sein Gespräch über eine Energiepartnerschaft zu kommen. Das sind die einzigen Alternativen, die ich sehen kann, um diese Krise auch als Chance zu begreifen. Und das dazu gehört, dass der öffentliche Nahverkehr in einer ganz anderen Weise ausgebaut werden muss, um wirklich eine Alternative zum Auto anbieten zu können, ergänze ich nur zum Schluss.
Es gibt Engpässe auch in Sachen Helium. Das betrifft vor allem die produzierende Industrie, aber auch Stoffe, die man braucht für die Lebensmittelindustrie. Siehst du da auch Gefahren auf uns zukommen? Vielleicht hier und da mit steigenden Preisen. Damit kann man sicherlich rechnen, aber es kann auch Hungersnöte nach sich ziehen.
Also es gibt ja eine erste Studie der FAO, die sagt, dass 30 Millionen Menschen jetzt schon zunehmend in den Hunger abgerutscht sind durch die Entwicklung der Preise, vor allem im asiatischen und afrikanischen Raum. Ich glaube, dass wir damit rechnen müssen, dass Hunger und Armut vor allen Dingen in Häkchen im globalen Süden deutlich sich ausweiten. Wir kommen möglicherweise, wenn dieser Krieg nicht bald beendet wird, in eine Situation, die man real als eine große Weltwirtschaftskrise bezeichnen muss, mit den dramatischen Auswirkungen, die Weltwirtschaftskrisen immer gehabt haben und auch immer noch haben. Also ehrlich gesagt, mir gruselt ein bisschen, wenn ich überlege, was alles noch passieren kann, wenn dieser Krieg weitergeht und wenn dieser Krieg nochmal eskaliert.
Danach sieht es im Moment aus, die Großbritannien oder England hat einen Zerstörer in die Region geschickt. Wie ist deine aktuelle Einschätzung zur Lage da im Nahen Osten?
Also meine aktuelle Einschätzung ist, dass die USA einen riesigen Dämpfer bekommen hat, was sie angeblich mit ihrer gigantischen militärischen Übermacht leisten können. Die asymmetrischen Kriege haben nochmal vollständig zugeschlagen und der asymmetrisch der angebliche David ist, hat mit seinen Methoden große Erfolge errungen. Dass er auch große Opfer hat, muss man leider hinzufügen, ist aber bei Iran eindeutig der Fall, sowohl materielle als auch personelle. Trotzdem haben sie es geschafft, die Flugzeugträger zu vertreiben, haben sie es geschafft, die Straße von Hormuz in Häkchen unter ihre Kontrolle zu bekommen und den Amerikanern eine blamable Niederlage beizuführen. Und von daher, ich bin mir noch nicht so sicher, ob angesichts der innenpolitischen Situation in den USA, der Krieg ist total unpopulär, die Wahlen in den USA stehen bevor, die Zustimmung für Trump aus verschiedensten Gründen sinkt relativ dramatisch, ob es wirklich zu einer Eskalation kommen wird oder ob nicht doch auf eine typische Trumpsche Art irgendein Deal gemacht wird, bei dem dann vielleicht beide Seiten ein bisschen ihr Gesicht wahren können. Ich sehe noch keine alleinige Dynamik in Richtung Krieg.
Auf jeden Fall spielt auch Russland in der Sache mit. Wladimir Putin hat jetzt ein weiteres Mal erklärt, dass er bereit dazu sei, angereichertes Uran aus dem Iran abzutransportieren. Und da kommen wir zu den Feierlichkeiten ob des Tages des Sieges. Hast du sie im Fernsehen verfolgt?
Ich habe sie ein bisschen verfolgt, jawohl. Ich hatte gestern noch eine Veranstaltung, aber ein bisschen habe ich verfolgt, ja.
Da hat Putin ja eine Rede gehalten, ich finde nicht eine seiner stärksten. Ich zitiere mal, wir haben ein gemeinsames Ziel und jeder leistet seinen persönlichen Beitrag zum Sieg. Er wird sowohl auf dem Schlachtfeld als auch im Hinterland geschmiedet. Der Sieg war und wird immer unser sein. Hast du seine Rede auch vernommen?
Ich habe sie nicht aufgenommen, aber ich habe sie gelesen. Es ist eine innenpolitisch orientierte Rede. Und so würde ich sie auch erstmal abhaken. International interessant oder von internationaler Politik interessant ist sicher der Satz, wo er nochmal betont, dass Russland schon für immer für internationale kooperative Beziehungen war, Entspannungspolitik immer gewollt hat und auch heute wieder mit all die es auch wollen, vernünftige Beziehungen eingeht. Ansonsten war es eine nach innen gerichtete Rede. Ich will mir kein Urteil anmaßen, wie stark und wie schwach die Rede war. Interessant war die Pressekonferenz hinterher.
Das meine ich auch. Ich habe heute früh noch die gestrige Ausgabe von Fremia nebenbei laufen lassen und die Pressekonferenz nahm fast den größeren Teil der dortigen Berichterstattung ein. Was waren da die Höhepunkte nach deiner Sicht?
Also aus meiner Sicht nach gibt es zwei Kernpunkte. Punkte in dieser Pressekonferenz. Kernpunkt 1, ich nehme jetzt mal nur die Beziehungen zur Ukraine. Kernpunkt 1 ist, der Ukraine-Krieg kann in kurzer Zeit beendet werden. Wir sind an der letzten Phase dieses Krieges. Kernpunkt 2, natürlich der Vorschlag, Gerhard Schröder als Vermittler einzusetzen und ihn zu bitten, eine vermittelnde Rolle einzunehmen. Beides sind meiner Sicht nach Vorschläge, die ja nicht aus der hohlen Luft kommen, sondern ich gehe davon aus, dass die russische Diplomatie diese Vorschläge auch schon in bestimmten Gesprächen vor- und nachbereitet hat. Von daher hoffe ich mir, dass in den Verhandlungen und in den Gesprächen zur Ukraine eine neue Dynamik hineinkommt. Und der Vorschlag, Gerhard Schröder zu bitten, wird wahrscheinlich die deutsche Politik nächste Tage erstmal in helle Aufregung versetzen und wird alle Hetzer erstmal auf die Tagesordnung rufen, die dann den Putin-Knecht und sonst was wieder beschwören. Ich kann nur sagen, bei aller großen Distanz, die ich sicher zu Gerhard Schröder in vielen seiner Tätigkeiten in seiner Amtszeit habe, kann ich das nur begrüßen, wenn er diese Rolle übernehmen würde und helfen würde, die realistischeren Kräfte in Europa zu stärken, damit Europa mindestens nicht mehr der aggressivste Gegenpol für eine Friedenslösung in der Ukraine ist.
Das würde ich mir auch wünschen. Ein Nebengleis war noch den Austausch von Gefangenen zu erwähnen. Die Ukraine, die hat da 500 Leute aufgeschrieben auf eine Liste. 200 wollen aber gar nicht wieder zurück.
Ich finde Gefangenenaustausch aus humanistischen Gesichtspunkten immer gut. Wir alle wissen, dass Gefangenen, die in anderen Ländern gefangen sind, doch nicht so behandelt werden, wie sie eigentlich behandelt werden sollten, auch nach den Konventionen. Von daher ist es immer toll, wenn diese Gefangenen zu ihren Familien und wieder nach Hause zurückkommen. Toll. Es hätten auch ein paar mehr sein können, aber es ist gut, wenn das es ist. Und jeder Schritt, der deutlich macht, dass die beiden zu Übereinkünften kommen können, welcher kleinen Frage auch immer, ist ein kleiner Schritt, der hilft, insgesamt einen Friedensprozess zu fördern und auf den Weg zu bringen.
Stark betroffen vom Zweiten Weltkrieg war Weißrussland und aus Weißrussland äußert sich nun in der Berliner Zeitung der Vizeaußenminister kritisch zum Weltkriegsgedenken in Berlin.
Wer da war, kann ihm nur zustimmen. Die Diskriminierung, die Kontrollen, das unsägliche Verhalten der Sicherheitsbehörden hat mit einer Ehrung von der Befreiung unseres Landes vom Faschismus nichts, aber auch gar nichts zu tun. Die gesamten Diskriminierungen, die es vorher gegeben hat, das Nicht-Einladen von russischen Delegationen und belorussischen Delegationen zur Feierlichkeit in Konzentrationslagern, in ehemaligen Konzentrationslagern, das Nicht-Teilnahme von Russen aus dem Ausland an Veranstaltungen zum 9. Mai ist blamabel, verachtenswert und eigentlich einem Deutschland, das sich der Demokratie, dem Rechtsstaat und seiner Geschichte verbunden fühlt, völlig unwürdig. Es ist abstoßend, wie die offizielle Politik diese Feierlichkeiten begangen hat.
Erfüllt mich ebenfalls mit Ekel, muss ich ganz offen sagen. Übermittelt wurden seitens Weißrusslands die Strafakten gegen den Wehrmachts- und SS-Offizier Hans-Eugen Siegling. Der hat nach dem Krieg unbehelligt in Bayern gelebt, für viele Verbrechen verantwortlich, mittlerweile verstorben. Auch da kann man sich mehr wünschen.
Also diese gesamte Geschichte, und jetzt muss man ja in der Wortwahl vorsichtig sein, die Aufarbeitung des Faschismus in Westdeutschland hat es eigentlich nie gegeben. Es hat doch eine Logik der Weiterführung gegeben. Bis zum 8. Mai war auch die große Mehrzahl der deutschen Bevölkerung Hitler treu, Hitler ergeben. Am 9. Mai war der gleiche Teil der Bevölkerung Demokraten. Das kann überhaupt nicht sein. Wenn ich mir gucke, wer war denn die Universitätspräsidenten bis zum 8. Mai, nach dem 8. Mai? Wer waren die Richter vor und nach dem 8. Mai? Wer waren die Staatssekretäre und die wichtigsten Verwaltungsbeamten? Wer waren die Lehrer? Alles das Gleiche. Eine Entnazifizierung im wirklichen Sinne des Wortes hat es, außer dass man einige Oberverbrecher gehängt hat, doch in Westdeutschland nicht gegeben. Und die peinlichen Fälle, dass erst in den 60er Jahren Auschwitz aufgearbeitet wurde und das auch nur durch das Engagement couragierter Richter, zeigt das nur, dass es im Prinzip ein verbindendes Element gibt in der westdeutschen Politik von damals bis heute. Das ist der Hass auf die Sowjetunion, der Antikommunismus und der Hass auf Russland. Und das zieht sich bis heute durch und hat bis heute seine Spuren auch wiederum in den Umfragewerten auf Grundlage des Hasses, den die offizielle Politik gegen Russland verbreitet.
Zwei kurze Themen noch. Ungarn, neuer Regierungschef. Hierzu eine Einschätzung, eine erste.
Ich warte ab. Also er hat ja schon angekündigt, dass er auch mit der Europäischen Union nicht alles mitmachen will. Ich glaube, der wird weiß sehr genau, was die nationalen Interessen seines Landes sind. Die Energieabhängigkeit, auch die Abhängigkeit von Großindustrie, sowohl von China als auch teilweise von Russland. Wir warten mal ab, wie sich das entwickeln wird. Und dass jetzt die Korruption da bekämpft wird, das kann man doch alles nur gut finden. Also mich hat immer angeekelt, wie der Orban seine gesamte Familie da in wichtige Positionen gebracht hat. Und Korruption ist immer schädlich, schädigt immer die Entwicklung eines Landes. So war es leider auch in Ungarn.
Letztes Thema, Innenpolitik, AfD überholt Union in Sonntagsfrage, jetzt auch im ARD Deutschland-Tent. Ähnliche Umfragen gibt es aus Nordrhein-Westfalen, auch dort legt sie immer weiter zu. In diesem Bundesland wird im nächsten Jahr dann gewählt.
Ich bin kein Freund der AfD. Die AfD ist für mich, und jetzt bleibe ich mal bei meinem Thema Krieg und Frieden, eine kriegstreibende und kriegsfördernde Partei. Sie hat die gesamten Aufrüstungsbeschlüsse mitgetragen. Sie ist für eine europäische Militärindustrie, für eine deutsche Militärindustrie. Sie möchte die Bundeswehr wieder haben, wie die Reichswehr. Also von daher sind das sehr bedenkliche Umfragen. Ich kann nur immer sagen, die Verantwortlichen, dass es so kommen muss, sind die Kriegsparteien. Und solange die ihre asoziale, kriegstreibende Politik vorwärts treiben und glauben, durch billige Propagandathesen die AfD bekämpfen zu können, wird die AfD weiter stärker werden. Eine innerliche Auseinandersetzung mit dieser Partei, neoliberal bis auf die Knochen, siehe Privatisierung des Rentensystems und kriegsfördernd, eine innerliche Auseinandersetzung mit denen ist notwendig. Alles andere treibt ihnen nur noch mehr Menschen zu, die aus tiefer, tiefer Enttäuschung, Frustration über das, was in diesem Lande passiert, und dem Frustration, Enttäuschung kann ich ja nur zustimmen, falsche Schlussfolgerungen ziehen und diese Partei wählen.
Am Ende kann es so kommen wie in den USA. Donald Trump ist sicherlich auch zuvörderst gewählt worden, weil er sich für den Frieden eingesetzt hat, auch unterstützt worden von Leuten wie Tucker Carlson, und macht am Ende mehr Krieg wie alle anderen zusammen. Und insofern teile ich hier deine Einschätzung auch und bedanke mich für das Gespräch. Rainer Braun, wir hören uns wieder im nächsten Monat.
Gerne.
Allerliebstzeit, gegrüßt zum Herrentag.
Das Problem sind Männer. Keine Frau hat nachts Angst auf der Straße, wenn sie migrantischen Frauen begegnet.
Liebe Herren, wenn ihr heute euren Instinkten Ausdruck verleiht und singend, gröhlend und saufend durch die Landschaft zieht, achtet auf die migrantischen Frauen, macht sie nicht bang. Mir macht etwas ganz anderes bang. In der heutigen Audiodatei das Rechtsextremste des Rechtsextremstmöglichen, eine Veröffentlichung von Kiesewetters Roderich und Wojciechs Susanne. Sie lehrt an der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt-Oder, wissenschaftliche Koordinatorin des Kompetenzverbunds Interdisziplinäre Ukraine-Studien. Der Artikel im Fokus: Europa muss auf die Kapitulation Russlands hinarbeiten.
In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war.
Möglicherweise wird uns die Zukunft lehren, ein zwar kriegerischer, aber dennoch maßvoller und bescheidener Politiker, im Analogen wirkend, weit entfernt von den Möglichkeiten der Entscheidungskraft sogenannter künstlicher Intelligenz und atomarer Vernichtungseinheiten.
Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes, ohne Wenn und Aber.
Zumindest argumentativ sah er sich auch dem eigenen Volk verbunden und wirkte nicht für ein anderes, welches ihm, dem romantisch Malenden, aber immerhin näher steht, was insofern eine gewisse Schlüssigkeit nach sich zieht. Mit dem Thema befasst sich auch Friedensaktivist Matthias Rackwitz. Er, der sich auch als Umweltschützer liest, kritisiert den Wiener Hähnle-Preis des NABU, schreibt an die Bundes- und Landesvorstände sowie an die Öffentlichkeit. Die Wiener Hähnle-Medaille ist NABUs höchste Auszeichnung. Hähnle gründete 1899 den Bund für Naturschutz. Hähnle wirkte eng mit dem faschistischen Regime ab 1933, begrüßte bereits in diesem Jahr bei einem Treffen mit einem sieghaften Heil auf Adolf Hitler. 1934 verfügte sie, nur deutsche Staatsbürger und Menschen artverwandten Blutes dürften noch Mitglieder des Bundes für Vogelschutz, der NABU-Vorgänger, sein. Historiker urteilen, dass Hähnle den deutschen Faschismus unterstützte und bewusst von ihm profitierte. Es gibt auch ein offizielles Gutachten des NABU, dieses bestätigt viele Grautöne, ich sag mal Brauntöne. Rackwitz wirbt, der NABU muss die Lina Hähnle-Medaille umbenennen. Rackwitz grüßt das NABU-Dameland mit kollegialen und antifaschistischen Grüßen. Ebenfalls schrieb Matthias Rackwitz an den Verfassungsschutz Brandenburg. Hier zitierte er das Springerblatt Welt, welches einen Beitrag veröffentlichte. Adolf Hitler war ein Nazi, aber kein Faschist. Genannt wird Autor Tobias Blanken. Rackwitz meint, das berührt fundamentale Fragen der historischen Einordnung des deutschen Nationalsozialismus und seines Verhältnisses zum europäischen Faschismus des 20. Jahrhunderts. Über Jahrzehnte hinweg bestand in der deutschen Geschichtswissenschaft, politischen Bildung und antifaschistischen Erinnerungskultur ein weitgehender Konsens darüber, dass der deutsche Nationalsozialismus die spezifisch deutsche Ausprägung des Faschismus darstellt. Wenn nun ein reichweitenstarkes deutsches Leitmedium beginnt, Adolf Hitler publizistisch aus dem historischen Begriff des Faschismus herauszulösen, stellt sich ihm Rackwitz zwangsläufig die Frage, welche politische und ideologische Zielrichtung mit einer solchen semantischen Verschiebung verfolgt wird. Er schreibt noch dies und das. Der Verfassungsschutz antwortet: Sehr geehrter Herr Rackwitz, für solche Debatten sind wir nicht zuständig. Mein lieber Matthias Rackwitz, dann grüße ich dich mal zum Herrentag mit einem schneidigen Heil! Und lasse unsere Svetlana mit einem wichtigen Beitrag zu Wort kommen.
Der Kommandeur der strategischen Raketentruppen Russland, Sergei Karakajew, berichtete Wladimir Putin über den erfolgreichen Teststart der schweren Interkontinentalrakete Sarmat. Das erste Raketenregiment mit dem neuen System soll noch vor Jahresende den Einsatzdienst antreten. Dem Kommandeur zufolge übertrifft Sarmat seinen Vorgänger, das Raketensystem Vojvoda, in Bezug auf Reichweite, Nutzlast und die Fähigkeit, Raketenabwehrsysteme zu überwinden. Der russische Präsident wies darauf hin, dass die Reichweite von Sarmat über 35.000 Kilometer betragen könne. Die Systeme Oreshnik und Sarmat können auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die wichtigsten Entwicklungen in diesem Bereich aufgelistet.
Dann wollen wir ihn auch noch hören.
Seit 2025 wird das landgestützte Mittelstreckenraketensystem Oreshnik in den Einsatzdienst gestellt, das auch mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden kann. Die Arbeiten an zwei Systemen mit kleinen nuklearen Antrieben befinden sich in der Endphase. Und zwar handelt es sich dabei um das einzigartige unbemannte Unterwasserfahrzeug Poseidon und den einzigartigen Langstreckenflugkörper Burevestnik.
Schon 1951 ließ Bertolt Brecht die westdeutschen Schriftsteller Schmierfinken wissen, das große Karthago führte drei Kriege. Aber vielleicht hat es auch alles sein Gutes für die Deutschen, die eine humanistische Bildung erfahren haben. Vielleicht auch Erlösung. Ich schaue auf den Thüringer Wald und meine, wenn sich der Himmel rot färbt, ich werde lachen. Verkündet am Herrentag, dem 14. Mai 2026, die kleine Audiodatei. Apropos Humor, die Witze in diesem Format mache ja ich, aber...
Meine Damen und Herren, das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder von der Bundesregierung. Ja, meine Damen und Herren... Meine Damen und Herren, das ist Demografie und Mathematik.
Gerne sage ich, hier im geschützten Studio ist es leicht, solche Dinge rauszuhauen, aber on stage, Respekt für Friedrich Merz, ein großer Humorist.
Ich heiße Howard Carpenter.
König Charles hat im britischen Parlament das Programm der Labour-Regierung vorgetragen. Die Tagesschau publiziert ein Foto, welches in mir Erinnerungen weckt an die Worte meines Opas. Achte immer darauf, dass du die Dinge beherrschst, nicht dass dich die Dinge beherrschen. Und kommt zum Schluss, es sei fraglich, ob der angezählte Premier Starmer das Programm überhaupt noch umsetzen kann. Cem Özdemir, Ministerpräsident Baden-Württemberg. Die Tagesschau nicht berichtet Hof und zeigt ihn mit einer bayerischen Brezel.
Aber nicht jede Drohne ist der Russe.
Ob Drohnenvorfall, lettische Regierung in Krise, neuer FED-Chef, US-Notenbank Kevin Warsh, EU-LNG, Flüssiggasimporte aus Russland auf Rekordniveau, Militärübungen mit NATO, Serbien, passt ja auch. Trump und Xi in China beratend über Hormuz-Krise und globale Sicherheit. ORF berichtet, der Iran soll noch einen Großteil seiner Raketen haben, beruft sich auf die New York Times.
New York!
Sergei Lavrov trifft seinen indischen Amtskollegen in Neu-Delhi. Die USA verhandeln über neue Militärstützpunkte in Grönland.
Ignoranten, Dummköpfen und feigen Hunden!
Stellt Gespräche mit Kuba in Aussicht und die Türkei eröffnet nach 12 Jahren die Grenze zu Syrien.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Nun Kapitulation, Kiesewetter und Dr. Susan Worsche. Im Fokus, Europa muss auf Stunde Null Russlands hinarbeiten. Befreit von Zwängen der Geografie sehen sie eine Kapitulation Europas in der Kapitulation der Ukraine. Eine Kapitulation gemeinsamer Freiheit und Demokratie. Meinen, die Kapitulation Deutschlands öffnete ein Fenster zur Freiheit. Meinen, Deutschland wäre in die Gemeinschaft zivilisierter Staaten zurückgekehrt. In Russland sieht Kiesewetter einen Terrorstaat. Er meint, eine Kapitulation würde ethnischen Minderheiten und Angehörigen kolonisierter Völker in Russland eine Chance auf Selbstbestimmung eröffnen. Hier sehe ich eindeutige Bezüge zur Dritten Reichsideologie. Auch hier wurden nationale Minderheiten gegen die Sowjetunion zu Kollaboration angeworben. Kiesewetter fordert die Befreiung der besetzten Gebiete einschließlich der Krim. Das würde wohl eindeutig, ergänze ich, den Großteil der Bewohner der Krim in die Flucht zwingen. Offen spricht er von einer Abkehr der Ruski-Mir-Ideologie. Das übersetze ich mit Zerschlagung Russlands. Dann träumt er davon, westliche Hetze wie Radio Free Europe oder Liberty auf Russisch für Russland auszustrahlen. Ich erinnere ihn, dass es die Sender noch gibt, CIA-Sender. Das russische Haus im Herzen Berlin will er schließen. Er nennt es Diktatur und Terrorfiliale. Ich besuche es immer, wenn ich in Berlin bin. Und leiert, wer es gut mit Menschen in Russland meint, wünscht deren Kapitulation. Ein schöner, irrer Text, der der russischen Seite keine Interpretationsmöglichkeiten lässt.
Die Panzertruppen.
Richtig, Svetlana, die aber eher für Brudervölker in Einsatz gebracht werden.
Russland hat Deutschland noch nie angegriffen. Noch nie. Aber zweimal hat Deutschland Russland angegriffen.
Würden wir das dritte Mal kommen, wird sich die russische Föderation mit entsprechenden Waffengattungen bemühen, darum, dass nicht nach nur weiteren 80 Jahren wir das vierte Mal kommen. Wolkenschauer, Gewitter, es wird nach und nach sonniger.
Das Problem sind Männer.
Mir fehlt für Feierlichkeiten wie den Herrentag die herbe Männlichkeit. Aber wer glaubt zu müssen, soll und alles Gute.
Darum fröhlich sein.
Europe's Alternative Music.